das Prinzip des Wirtschaftens ist, dass am Ende mehr dabei rauskommt, wie ich investiert habe. Das ist das einfache Prinzip des Wirtschaftens. Und es kann nur die einzige mögliche Zukunft sein, nachhaltig und hoffentlich irgendwann regenerativ ist, weil ansonsten wird es nicht nachhaltige Unternehmen in Zukunft nicht mehr geben. Sie werden nicht mehr existieren, qua Regulatorik, durch die Konsumenten oder letztendlich, weil wir unseren Planeten zugrunde gerichtet haben. Die Frage ist nur, wann breche ich auf, dieses Zukunftspotenzial zu erkennen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Twinsight Podcast. Mein Name ist Ingo und bei mir heute zu Gast ist Stefan Grabmeier. Stefan ist Future Designer und Inhaber der Boutique-Beratung Synergie Zukunft. Stefan arbeitet und forscht an wichtigen Veränderungsdynamiken in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Schwerpunkt liegt dabei in der nachhaltigen Transformation und Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Hier ein kleiner Werbehinweis. Nachhaltigkeit wird für viele Unternehmen zum zentralen Thema. Egal ob CSRD, EUDR, LKSG, CBAM oder CSDDD. Die größte Herausforderung für die Verantwortlichen? Überblick behalten und den richtigen Weg für das eigene Unternehmen finden. Auf dem SOS 24, also dem Sustainability O'Sapiens Summit 2024, dem führenden Nachhaltigkeitsevent in Europa, bekommen Verantwortliche Antworten auf ihre Fragen. Über den Code ESENTRI könnt ihr euch unter esentri.com/SOS24 ein kostenfreies Ticket für die Veranstaltung holen. Das Beste? Wir werden auch mit vor Ort sein, also kannst du uns vor Ort kennenlernen. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, super. Ich danke für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
Stefan, du beschreibst dich selbst als Future Designer. Was versteht man darunter?
Ja, da stecken zwei Wörter ja drin, Future und Design. Also auf der einen Seite geht es darum, welche Perspektiven, wie schauen wir auf Zukunft und wie gestalten wir Zukunft, ist das eine. Und wenn es um das Gestalterische geht, dann kommt das Design mit rein. Ich bin Fan von Design, auch von der Fertigkeit, Design anzuwenden, der Kreativität, der Sprache von Design. Und deswegen haben wir diesen Begriff Future Design oder Design Futuring, das ist auch ein methodologisches Vorgehen, gewählt, nämlich Zukunft zu gestalten.
Du hast mir im Vorgespräch verraten, du bist ehemaliger Leistungssportler im Tennis. Mhm. Und hast auch sehr lange Jahre junge Talente auf Spitzenniveau gecoacht. Jetzt coachst du Unternehmerinnen auf dem Weg zum Grand Slam der Enkelfähigkeit. Mich interessiert, wie helfen dir deine Erfahrungen aus dem Leistungssport bei deiner Arbeit jetzt mit Unternehmen?
Oh ja, das ist spannend. Also der Sport war schon immer jetzt in jungen Jahren ein Teil meines Lebens. Damals noch viel, viel mehr. Jetzt ist es weniger geworden. Aber dennoch versuche ich, sofern es möglich ist, auch Sport zu treiben. Und Sport hat ja unterschiedliche, Eigenschaften, die man braucht, wenn man jetzt für sich, und das ist wirklich auf jedem individuellen Reifegrad oder Leistungsniveau für jeden ja definierbar. Aber wenn man in seinem Leistungsbereich auch arbeiten will, das hat damit zu tun, wie viel trainierst du, wie viel Freude hast du überhaupt an dem Sport, ist das die richtige Sportart für dich, bist du eher ein Typ, der eine Einzelsportart beispielsweise macht oder bist du ein Mannschaftssportler, also was gibt dir Energie? Und viele der Dinge, die wir im Sport kennen oder jetzt nicht nur Sport, also zum Beispiel meine Frau ist Musikerin, ist klassische Sängerin, ja, und wir vergleichen die Disziplinen immer sehr, weil jetzt momentan beginnt gerade wieder die Tennissaison und sie hat mir bei meinem letzten Match am Sonntag zugeguckt, ja, und sie guckt dann immer und sagt, Mensch, das ist wie bei mir, ja, als Sängerin muss ich meine Stimme trainieren, meine Stimmbänder trainieren, ja, das ist ja genauso ein Muskel, wie wenn man als Tennisspieler seine Schläge trainiert. Du hast Auftritte, ja, vor Publikum, also bei mir ist viel weniger als bei ihr, aber also es gibt ganz viele ähnliche Dinge, eben diese Freude, glaube ich, ist das Wichtigste und dann über die Freude auch eine Disziplin zu entwickeln, wenn man an seine Leistungsgrenzen gehen will.
Und du hilfst also Unternehmen dabei, eben erstmal diesen Kern dieses, was passt zu mir, zu finden und dann auch diese Freude und gleichzeitig natürlich auch die Disziplin an den Tag zu legen, um letzten Endes dann eine Veränderung anzustoßen.
Ja, also das ist der rote Faden durch mein Berufsleben, ist die Begleitung von Menschen und Organisationen in ihren Veränderungen. Also ich sage immer, Transformation ist ja, wie kommen wir von A nach B? Ja, wie komme ich auf ein nächstes Level, auf eine nächste Entwicklungsstufe? Und das haben wir im Sport ja genauso. Jeder Sportler, der trainiert ja, um weiter an seinen Fähigkeiten, an seinen Fertigkeiten zu arbeiten, um besser zu werden, um Dinge mehr zu automatisieren oder vielleicht manchmal auch wirklich Umbrüche zu machen, ja, Techniken zu ändern, Taktiken anders anzupacken und so weiter. Also es hat immer sehr viel damit zu tun, genau, wie komme ich von A nach B und wie begleite ich Menschen? Im Sport ist es manchmal die eine Person oder eine Gruppe. Im Unternehmen ist es ja oft viel größer. Da hängen auch noch mehr Strukturen und mehr Systemlogiken zusammen. Aber die Mechanismen sind schon sehr vergleichbar.
Ich würde gerne einen Schritt tiefer in das Thema Zukunfts- bzw. Trendforschung reinschauen. Also als Ursprung eben für eine Transformation. Eine Transformation hat ja in der Regel keinen Selbstzweck, sondern wird ausgelöst, wird angestoßen.
Ja, genau. Ja.
Also wird angestoßen durch entsprechende gesellschaftliche oder allgemeine Umbrüche im Umfeld. Du schaust dir da in deiner Arbeit eben entsprechende Trends, Megatrends an. Vielleicht kannst du eingangs erstmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern, wie funktioniert eigentlich Trendforschung? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Also dafür haben wir jetzt nicht ganz die Zeit heute, aber ich versuche einen kurzen Ein- und Überblick zu geben. Es gibt also Trendforschung per se, bleiben wir bei dem Thema. Es gibt verschiedene Trendkategorien. Und das wird man auch merken, wenn man jetzt mit Zukunftsforschungsinstituten oder Zukunftsforschern spricht, dass es oft verschiedene Schwerpunkte gibt. Bei Trends schaut man sehr häufig über die Langlebigkeit, ja, oder über, man sagt, die Langwelligkeit. Also wie lange, welchen Zeitraum hat eine Trendwelle? Die größten, wir sagen mal, das sind die Blockbuster, ja, nämlich mit einer Halbwertszeit von ungefähr 30 bis 50 Jahren, haben die Megatrends. Darüber gibt's noch eine Kategorie, das sind die sogenannten Metatrends. Das sind all die Trends, die wir aus der Natur her kennen, die ja viele hundert oder tausende Jahre lange Halbwertszeiten haben. Die Megatrends, das sind Trends, die wir kennen, die da sind, ja, die sehr langwellig, die, wir sagen auch gerne, Lawinen in Zeitlupe, ja, wir schauen ihnen zu, wir spüren sie täglich, ja, sie sind inmitten der Gesellschaft, das sind die Dynamiken in Wirtschaft und Gesellschaft. Dann gibt's soziokulturelle Trends. Wir haben technologische Trends. Das ist ein ganz, ein Thema. Du wirst viele Menschen haben oder auf Konferenzen immer wieder sehen, dass Zukunft für viele sich nur in der Technologie abspielt, ja, also die schauen auf technologische Trends. Wir haben bestimmte Branchentrends oder Industrietrends. Wir haben Produkttrends. Wir haben Designtrends. Wir haben sogenannte Mikrotrends oder Hypes auch. Ja? So könnte man das auch formulieren. Und so gibt es eine unterschiedliche Kategorie auch in den Wellen. Also ein Hype oder ein Mikrotrend ist was Schnelles. Ja? Das kommt auf, der ist da. Man spricht mal in Tage, Wochen drüber und irgendwann ist es wieder weg. Ja? Es verpufft. Und andere haben eine höhere Langwelligkeit, die bleiben viel, viel länger bestehen. Und so ungefähr kann man sich vorstellen, gibt es verschiedene Trendkategorien. Und was machen Trend- oder Zukunftsforscher? Sie beobachten. Weil es ist auch interessant, Zukunft kann man nicht erforschen, weil was nicht da ist, kann man nicht erforschen. Also das alleine der Begriff ist nicht ganz stimmig, wenn man über Zukunftsforschung spricht, weil Zukunft ist nichts, was auf uns zukommt, sondern Zukunft ist das, was wir heute im Hier und Jetzt entscheiden, denn durch unsere Entscheidungen gestalten wir Zukunft. Also ein ganz wichtiges Thema, wenn wir auch oft mit unseren Kunden genau darüber sprechen, weil das Wichtigste ist, was kann ich mir vorstellen? Welche Imagination, welche Vorstellung habe ich denn von einer möglichen Zukunft oder welche Zukunft möchte ich gestalten? Und welche Entscheidungen muss ich in meinem Wirkungskreis oder in meinem Möglichkeitsraum treffen, um das zu tun? Also bisschen kleine Einführung in verschiedene Trendkategorien. Ja.
Und wie würdest du dich einordnen oder die Arbeit, die du machst? Du hast gesagt, es gibt Unterschiede innerhalb dieser Kategorien. Manche Leute, die nur auf die Technologie schauen, andere soziokulturelle. Wo würdest du deine Arbeit darin verorten?
Also es ist ja ein Beobachten, was wir mit den Megatrends tun. Wir beobachten, also forschen und beobachten zu den Dynamiken in Wirtschaft und Gesellschaft auf Basis der Megatrends. Was uns dort besonders interessiert, ist der transformatorische Aspekt. Nämlich jeder Trend hat ja Dynamiken. Also ich hatte vorher schon mal gesagt, die Halbwertszeit ist ja eine bestimmte Dynamik. Aber Trends haben bestimmte, also kein Trend kommt ohne Gegentrend. Ja, also kein Trend ist linear, der läuft so vor sich hin, der ist da, da passiert keine Gegenbewegung, sondern es sind ja hochdynamische und komplexe Situationen, die dort kommen. Und Trend und Gegentrend sind Kräfte, die erstmal gegeneinander wirken. Und oftmals setzt sich der eine durch, der andere stirbt. Ja. Das Spannende daraus ist, wenn wir von einer, also jetzt in der Trendsprache würden von einer Rekursion sprechen. Das ist, wenn Trend und Gegentrend aufeinander sprechen und es entsteht etwas Neues daraus. Ja. Und dazu kann man aber auch Transformation sagen. Also aus diesen Kräften entsteht was Neues. Also beispielsweise, wenn wir schauen, wir haben in Deutschland ungefähr 10 Millionen Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Das ist eine ganz klare Trendbewegung im Food-Bereich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Wir haben aber auch eine klare Bewegung in einen hohen und hochwertigen Fleischkonsum. Also das sind zwei Trend- und Gegentrendperspektiven. Was sich daraus zum Beispiel entwickelt hat, ist ein sogenannter Flexitarier. Also ein Flexitarier ist ein Mensch, der von sich behauptet, ich esse an 4 bis 5 Tagen kein Fleisch oder kein Fisch, keine tierischen Produkte. Wenn, also ich verzichte nicht komplett, aber wenn, dann ist mir die Qualität sehr, sehr wichtig. Also aus dieser Trend-Gegentrend-Bewegung entsteht wieder etwas Neues. Und das ist jetzt so ein bisschen Geheimnis auch von den Trendforschern. Genau nach diesen Lücken suchen ja auch Trendforscher. Man spricht ja auch immer, es entstehen neue Worte. Flexitarier beispielsweise. Ja, das sind ja oft Wortkombinationen, semantische Lücken, die da sind. Weil das ja genau das ist, was Trendforscher versuchen rauszufinden, wo kommt das Neue in die Welt, wo entsteht etwas Neues. Und dieses entsteht etwas Neues ist häufig eine Trend-Gegentrend-Betrachtung.
Spannend, das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Ambidextrie, also diese Beidhändigkeit. Ne? Es ist nie nur das eine, sondern es ist immer eins oder kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
Also die Beidhändigkeit. Es gibt sowas wie die Flexicurity zum Beispiel, ja. Der Wunsch nach hochmöglichster Flexibilität, Einfachheit in der Handhabung, aber nach einer sehr hohen Sicherheit, ja. Wir haben die Glocalization, also die Globalisierung und die globale Ausrichtung, aber genauso den Bezug zum Lokalen. Wir haben die Luxese. Die Luxese ist die Kombination zwischen Luxus und Askese. Also das oft Menschen, die sich's auch leisten können, ja, überhaupt keinen Bedarf mehr haben, noch mehr zu konsumieren, was sie eh schon haben, also in einen Gegentrend, das ist so der Trend des Minimalismus und so weiter. Also so, du merkst, da gibt's ein paar ganz interessante Bewegungen, ja, die da entstehen.
Ja, danke für diesen Einblick. Dann würde ich ganz gerne mal einen Schritt tiefer gehen. Welche Trends oder beziehungsweise vielleicht angefangen erstmal bei den Megatrends, also sprich eine Ebene drüber, beobachtet ihr da aktuell?
Also aus der ganzen Welt der Megatrends, und es sind ja einige, aus diesen haben wir dann bestimmte Subtrends. Also wir schauen in der Konzentration der transformatorischen Megatrends auf 6. Das ist, wir nennen den Human Digitality, also alles, was rund um das Thema der Konnektivität. Also wir sprechen jetzt auch im ersten Begriff nicht über eine Digitalisierung, weil Digitalisierung ist der technische Enabler von einem menschlichen Bedürfnis, nämlich das menschliche Bedürfnis um Verbindung, also um Konnektivität. Und die Human Digitality ist etwas, was in der Transformation aus der Konnektivität heraus entsteht, nämlich der humane Faktor in der Digitalität. Und du merkst alleine schon, in diesem Wort steckt schon wieder etwas von Trend gegen Trend, ja, wo wenn wir auf das Thema KI schauen, wenn wir über Ethik in der KI oder überhaupt in der Digitalität sprechen und so weiter. Also dieser Faktor Humanität und Digitalisierung, das ist eine große transformatorische Bewegung. Der Megatrend Individualisierung ist ein Trend, der so an seinem Horizont schon angekommen ist, zumindest jetzt in den westlichen Ländern, ja, der immer mehr in die sogenannte Consciousness, also in die bewusste Ökonomie geht, also weg von der Hyperindividualisierung, die wir erlebt haben, hin in mehr Bewusstsein, weil wir irgendwann gespürt haben, dass allein nur das Ego im Vordergrund nicht die Lösung für alles sein kann. Wir schauen auf das Thema der Urbanisierung. Ich mache jetzt ein klein bisschen schneller durch, weil sonst bleiben wir zu lange bei den Trends. Wir schauen auf das Thema der Globalisierung und wir schauen natürlich auf den ganzen Wandel durch die planetaren Grenzen auf den Climate Change und diese Transformationswelle, die nennen wir die sogenannte Eco-Transition, also alles, was durch die Inanspruchnahme und durch die Überschreitung der planetaren Grenzen Auswirkungen vom Bezug der Umwelt auf uns Menschen, auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft hat.
Dann würde ich ganz gerne den letzten Punkt auch gleich aufgreifen, also mit dem Blick eben auf das ganze Thema Nachhaltigkeit, planetare Grenzen. Welche Transformationen werden denn dann eben ausgelöst durch solche Trends?
Puh, du stellst genau die richtigen Fragen und die eröffnen einen großen Raum natürlich, ja. Also was löst es aus? Also wir haben ja 9 planetare Grenzen, davon ist Klima ja eins. Ich merke das in unseren Diskussionen ja sehr häufig, dass wir ja in der ganzen Komplexität, die uns da betrifft, oft ja an einem hängen bleiben und sagen, wir sprechen über Klima und Klima ist irgendwie CO2, aber es ist natürlich mehr. Wir sprechen über mehr Treibhausgase, wir sprechen aber nicht nur über Klima, wir sprechen über die Biodiversität, wir sprechen über die Ozeane, die Versauerung, wir sprechen über Grundwasser, über die Verfügbarkeiten, wir sprechen über Stickstoffe, Phosphor in der Landwirtschaft und. Ja, wir haben also sehr, sehr viel und dazu gibt's eben dieses, eigentlich es wäre schön, wenn wir es nicht hätten, aber es gibt dieses Modell eben der planetaren Grenzen, das ja 2009 mal von Johan Rockström und vielen Wissenschaftlern entwickelt wurde, die eben sagen, das sind die wesentlichen Grenzbereiche, die wir haben von unserem Planeten, von unserem größten System. Und darin, Stand heute, sind wir ja bei 6 in der Überschreitung. Und die große Herausforderung, die wir haben, ist ja, dass wir nicht und dass es bis heute noch nicht möglich ist, diese Überschreitung zu messen und zu prognostizieren. Also diese Kipppunkte, diese sogenannten Kipppunkte, die negativen, es gibt auch positive, aber die negativen Kipppunkte, wo wir nicht wissen, und man kann sich das wirklich ganz einfach vorstellen, ja, du hast, also ich am Schreibtisch ein Glas, eine Tasse oder eine Tasse Kaffee stehen, ja, und die kommt an den Rand und kippt, ja, und kippt vielleicht über die Tastatur oder kippt über auf den Boden und zerspringt. Also das sind Dinge, wo wir die Auswirkungen kennen, weil es uns halt schon oft genug passiert ist und wir ungefähr erahnen können, ja, was für ein Dilemma, was da entsteht. Das können wir bei vielen Überschreitungen in den planetaren Grenzen leider nicht. Das entstehen Dynamiken, wo wir nur hoffen können, dass sie nicht so schlimm eintreten, wie man sich's erahnen kann. Ne?
Das heißt, wenn wir dann einen Schritt in Richtung des Thema Impact Design gehen, bewegen wir die Frage, wie wir eben unser Wirtschaftssystem ausrichten können, um diesen Kipppunkten entgegenzutreten oder beziehungsweise natürlich das Erreichen unserer planetaren Grenzen durch unser Wirtschaften mindestens mal verlangsamen, aber im Idealfall natürlich stoppen oder sogar umkehren können.
Genau, also jetzt haben wir ja verschiedene Hebel, verschiedene Faktoren, wie wir ja dem Ganzen begegnen können. Das sind wir als Individuen. Also wir sprechen ja immer vom sogenannten Fußabdruck. Auf der einen Seite, der Fußabdruck ist ja das, was wir an negativen Auswirkungen haben, was wir messen an ja genau negativen Wirkungen. Und auf der anderen Seite sprechen wir über den Handabdruck. Und der Handabdruck ist ja etwas, wo wir mit unseren Händen, mit unseren Fingern ja positive Dinge gestalten können. Und das ist ja immer die Frage, wir werden nie ohne negative Auswirkungen leben können. Und das soll jetzt keine Ausrede sein, sondern es ist so, weil CO2, wir können nicht auf Null kommen, weil dann müssten wir beide jetzt zum Atmen aufhören. Und ja, dann wär's. Also wir haben immer ein gewisses Maß, ja, an negativen Auswirkungen. Das ist auch überhaupt kein Problem und es war früher auch nie ein Problem. Es ist nur so, dass wir mittlerweile so einen hohen Schaden angerichtet haben, dass wir ja nicht nur über die Nachhaltigkeit sprechen. Und ich glaube, du hattest da ja auch ein ganz spannendes Gespräch mit dem Stefan Hankammer dazu, sondern über die Regeneration, über das regenerative Wirtschaften, nämlich es reicht nicht mehr, nur keinen Schaden entstehen zu lassen, sondern wir müssen wieder etwas zurückgeben. Also wir müssen mehr Positives tun, um den Schaden, der schon angerichtet ist, auch wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das ist das, was wir als Individuen, wo wir auf uns schauen können, wo wir in unseren Organisationen schauen können, in den Finanzmärkten, in der Politik oder in unseren Unternehmen. Und das, wovon wir am meisten verstehen, sind Unternehmen. Also wir sind keine NGO oder keine politische Beratung, sondern wir unterstützen, wir sagen Organisationen, also da zählen jetzt sicherlich auch Verbände dazu, da zählen Städte oder Gemeinden dazu, da zählen vielleicht auch Kliniken dazu, aber also Organisationen im Sinne eines Wirtschaftstreibers, ja, einer Wirtschaftsorganisation.
Das heißt also auch, ihr betrachtet das Thema Nachhaltigkeit sehr holistisch. Mhm. Also jetzt nicht von der Reporting-Compliance-Perspektive, sondern eben von der Frage, wie kann ich mein unternehmerisches Handeln entsprechend anders ausrichten? Also da würde ich gerne mal noch einen Schritt tiefer reingehen. Es stellt sich ja die Frage, wie integriert, also Zielbild ist klar oder die Motivation ist hoch. Es stellt sich die Frage, wie kann ich eben mein unternehmerisches Arbeiten so umgestalten, mein Businessmodell so umgestalten, dass ich da eben einen positiven Impact auch erzeuge. Du hast dazu zusammen mit dem Stefan Petzold ein Playbook geschrieben mit dem Titel Impact Business Design. Und darin habt ihr so eine Sammlung an Patterns, an Best Practices zusammengetragen, wie sowas geschehen kann. Nimm uns doch bitte mal mit in das Buch oder in vielleicht das ein oder andere Beispiel. Wie kann so eine Transformation gelingen und welcher Werkzeuge bediene ich mich dabei?
Also ich merke mal, du stellst wirklich die richtigen Fragen, aber ich könnte es in so vielen Dimensionen antworten darauf. Also, du bremst mich immer, wenn ich zu weit wegkomme und wieder auf den Punkt kommen soll.
Ich versuche es.
Ja, zu Beginn deiner Frage steckte eine Aussage, die hieß, wissen doch alle, wir haben ein Bild von der Zukunft. Da würde ich gerne schon mal einhaken. Das sehe ich nicht so. Wenn wir aus der Transformationswissenschaft auf Veränderungen schauen, dann gibt es drei Wissenskategorien in der Transformationswissenschaft. Das ist das sogenannte Zukunftswissen, das ist das Systemwissen und das ist das Transformationswissen. Also das Zukunftswissen heißt, habe ich ein Bild, ein klares Bild von dem, wer wir sein wollen in Zukunft. Und das, merke ich, fehlt vielen. Wir haben eine ungefähre Vorstellung und ja, wir sollten nachhaltiger sein und cool wäre es, wir sind digital transformiert. Und ich habe doch bei unseren Wettbewerbern irgendwas von Digitalisierung und die nutzen da irgendwie, machen die nicht auch KI jetzt? Ja, ich glaube, da sollten wir uns auch mal mit beschäftigen. Und nachhaltig stimmt, die fahren jetzt auch E-Autos, ist das richtig? So, also häufig, und ich überziehe jetzt gerade ein bisschen, ja, findet es auf so einem sehr Low-Level statt. Ja, also ist es eher so eine Effekthascherei, das ist auch so ein bisschen trendmäßig, würde man sagen, das ist so ein bisschen Hype. Das sind die medialen Aufreger, die unterwegs sind, ja. Und die Gefahr ist, wenn Menschen sich daraus ein Zukunftsbild erarbeiten. Ein Bild der Zukunft ist wirklich etwas sehr Fundamentales, nämlich weit nach vorne zu blicken. Wer wollen wir sein? Oder anders, die Frage anders gestellt wäre, wer wollen wir gewesen? Wer will ich einmal gewesen sein? Also, oder ich stelle auch gerne die Frage, was würde dem Markt fehlen, wenn es dich heute nicht mehr gibt? Und wenn du darauf keine Antwort hast, ja, wenn dir das Bild nach vorne fehlt, wenn dir der wirkliche Purpose, wofür gibt es dein Unternehmen, nicht beantworten kannst, spätestens dann sollst du dir Gedanken machen über dein Zukunftsbild. Also das ist eine Kategorie. Die zweite, das Systemwissen ist, habe ich das Wissen und das Know-how, um in dieses Zukunftsbild zu kommen? Also bin ich fit genug in allen Technologien, die ich wissen muss, ja? Bin ich fit genug in allen relevanten Nachhaltigkeitsthemen, die ich wissen muss, um dorthin zu kommen? Und das dritte ist das Transformationswissen, nämlich die methodische Form, wie komme ich von A nach B? Und in diesen drei Wissenskategorien arbeiten wir. Und jetzt hast du vorher schon eingeleitet beim Gespräch, eine gute Expertise haben wir im Future Design, also wie bauen wir ein Zukunftsbild auf, und im Transformationswissen, wie kommen wir von A nach B? In der Mitte im Systemwissen, da haben wir viele Experten, weil wir nicht immer dann Experte sind, wenn es um eine technologische Abschätzung von gewissen Dingen geht oder wenn es um ein CSRD-Reporting geht oder ein Lifecycle-Assessment oder eine Biodiversity-Strategie oder irgendwas in der Form. Da haben wir genügend tolle Menschen in unserem Netzwerk, die wir dann genau dafür mit einbinden. Aber diesen vom Zukunftsbild in von A nach B zu kommen, das ist ein Teil dessen. Und solange du mich nicht unterbrichst, komme ich jetzt nämlich dann auf den zweiten Teil deiner Frage in Richtung Impact Design. Und für dieses, wie komme ich von A nach B, haben wir das Impact Business Design entwickelt. Und das ist ein Vorgehensmodell, ein systemisches Vorgehensmodell. Das hat drei Phasen, das hat 13 Schritte, das hat 7 Hebel, 28 Elemente. Das klingt alles nach unglaublich viel. Ist es auch. Wir haben es aber so verdaubar gemacht und so anwendbar gemacht, dass wir die Komplexität, die ja da ist, wir können Komplexität ja nicht reduzieren, ja, das bringt nichts, auch wenn es uns manche Berater versprechen, aber die Komplexität, vor allen Dingen in den Umbrüchen, in den Transformationen, die ist da. Und in die müssen wir uns auch begeben. Die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie lerne ich mit dieser Komplexität umzugehen und wie mache ich sie dann aber wieder verdaubar, wenn ich eine Klarheit habe, wie will ich mich verändern, wenn mir klar ist, wie komme ich von A nach B, welche Maßnahmen kommen dabei raus und wie setze ich die dann um. Und dazu haben wir dieses ganze Impact Business Design Framework geschaffen und das ist eine sehr umfangreiche Methode, wie wir Menschen helfen, die entweder im Unternehmen sind. Wir arbeiten mit Menschen, die Veränderungen in Unternehmen treiben. Das sind die Inhaber selbst, das sind Führungskräfte, das sind die Strategen, das sind die Innovatoren, das sind die Change Agents, das sind die Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Also das ist immer ganz unterschiedlich gelagert. Oder wir arbeiten mit den Beratern, die für ihre Kunden genau solche Projekte umsetzen und helfen ihnen in ihrer Skillerweiterung, Transformationsdesign ja im 21. Jahrhundert gut anwenden zu können.
Nachhaltigkeit ist teuer. KI klaut uns unsere Arbeit. Wer kennt diese Vorurteile nicht? Doch was ist wirklich dran? Bei der Initiative Was morgen zählt, arbeiten wir diese Vorurteile auf und lassen jede zu Wort kommen. Normalerweise werden diese Themen immer von Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen oder UnternehmerInnen diskutiert. Das soll sich ändern. Gebe deine Stimme zu den Themen Nachhaltigkeit, KI, Fachkräftemangel oder Bürokratie unter www.wasmorgenzählt.de ab. Für jeden Beitrag spenden wir 1 Euro an die Stiftung Kinder forschen. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Jetzt sind Transformationsprozesse oder Change-Prozesse ja in der Unternehmensentwicklung nichts Neues.
Ja.
Wie würdest du sagen, oder erstmal vielleicht die Frage, unterscheidet sich das überhaupt, wenn ich jetzt das Thema Nachhaltigkeit betrachte, im Vergleich zu früheren transformatorischen Prozessen? Gibt es da einen Unterschied?
Da komme ich nochmal auf die 3 Bereiche zu. Zukunftswissen, Systemwissen, Transformationswissen. Der Unterschied ist der mittlere Bereich, das Systemwissen und das Zielbild. Die Mechaniken, wie komme ich von A nach B, die sind gleich geblieben. Der Kontext ist ein anderer geworden. Es ist auch die Wichtigkeit und Dringlichkeit anders geworden. Weil ich sage es mal relativ salopp, ob sich jemand digital transformiert, ist am Ende Schnurzpiepe. Dann gibt es das Unternehmen vielleicht nicht mehr und die Kunden sind weg oder irgendwas. Dann sind es Einzelfälle, die die Transformation nicht geschafft haben. Es ist schade um das einzelne Unternehmen. Aber schaffen wir die nachhaltige, die regenerative Transformation nicht, dann haben wir alle als gesamte Menschheit ein Riesenproblem. Und das ist das, wo sich der Kontext, die Geschwindigkeit, die wir brauchen, das Know-how, das wir brauchen, der Fokus, den wir brauchen, das hat sich verändert. Die Mechanismen sind sehr, sehr ähnlich, wenn nicht gleich geblieben. Ja.
Wie präsent ist diese Dringlichkeit in deiner Wahrnehmung?
In Teilen sehr. Also alles, was wir jetzt komme ich mal so von den begleitenden wissenschaftlichen Akteuren, natürlich sehr, sehr, sehr präsent, weil wir haben es über 50 bis 70 Jahre, wissen wir, wo wir hinlaufen und in welches Dilemma wir reinlaufen und wo wir drin sind. In der Wirtschaft spüre ich es noch viel zu wenig, wenngleich wir viele positive Beispiele haben, das muss man sagen. Und das ist so ein bisschen die Diskrepanz, weil in der Bubble, in der wir arbeiten, wir dürfen mit vielen Pionieren arbeiten in der Nachhaltigkeit, auch wenn jetzt wir, und ich hoffe, es hören viele jetzt im Podcast zu und auch viele, die vielleicht genau sich auf den Weg machen oder auf dem Weg sind, zu sagen, okay, aber bei uns sind wir im Reifegrad noch nicht ganz so hoch. Also wir brauchen noch viel mehr Aufmerksamkeit für die Dringlichkeit. Und da hilft uns momentan, und das sehen wir eben auch in Veränderungsprozessen, nicht die Rückhaltekräfte, die wir zum Beispiel in der Politik haben. Also wir haben keine progressive, zukunftsgerichtete Politik, sondern wir bewahren das, was wir haben. Wir lieben unseren Verbrenner, wir lieben unser Fleisch, das wir konsumieren. Und ich überziehe jetzt gerade wieder ein bisschen und ich merke, da mache ich bestimmt ein paar Pole auf. Also das heißt, wir sind sozialisiert mit Glaubensbekenntnissen und wir glauben, dass das so, wie es schon immer so war, die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, auch in Zukunft genau immer so sein muss. Jetzt bringe ich ein Trendwort mit rein. In der Trendsprache nennt man das Nostalgie. Also Menschen, die im Hier und Jetzt leben und sagen, irgendwie finde ich alles super, ja, aber die doch ganz gerne im Nostalgischen und doch ganz gerne bei dem bleiben, was wir schon immer gemacht hat und uns wir nicht verändern müssen. Aber Zukunft ist schon irgendwie wichtig. So, und das ist genau die Diskrepanz. Zukunft hat immer mit Umbrüchen zu tun. Und Umbrüche sind unsicher, Umbrüche können wehtun, Umbrüche machen Angst, Umbrüche verunsichern, Umbrüche sind Investitionen sehr häufig. Ja? Also es ist alles Dinge, die wir nicht gerne, zumindest die meisten von uns, ja, nicht gerne tun. Und je größer die Umbrüche sind, umso größer sind die Zukunftssprünge darin. Zukunft ist ja nicht die lineare Verlängerung der Vergangenheit, sondern es sind genau diese Umbrüche. Und da haben wir noch nicht die Bereitschaft und noch nicht die Progressivität und auch nicht die Radikalität, diese Umbrüche zu gestalten.
Was braucht es, damit sich das ändert?
Wenn wir auf die Unternehmer und Unternehmerinnen schauen, die weit im Reifegrad sind, höher im Reifegrad, dann sehen wir da einige Muster. Und ein Muster ist persönliche Betroffenheit. Persönliche oder wir sagen intrinsische Motivation. Und diese intrinsische Motivation kommt aus unterschiedlichen Quellen. Ja. Häufig ist es genau diese Betroffenheit. Ja. Sind es Lebensphasen, ja, wo man sagt, so, ich schaue auf meine Kinder oder ich schaue vielleicht auf meine Enkel und ich sehe, was draußen passiert und ich sehe meine Verantwortung und ich sehe, was ich mit meiner Verantwortung, meinem Handeln, meinen Kindern oder meinen Enkeln denn alles an Schaden hinterlasse und wie dieser Schaden sich immer weiter auftürmt. Also kann ich wirklich noch guten Wissens und Gewissen das tun, was ich heute tue oder wo muss ich mich verändern? Also die intrinsische Motivation ist der allerstärkste Treiber, den wir sehen. Und den sehen wir sehr häufig eben in Familienunternehmen oder inhabergeführten Unternehmen. Der ist nicht ganz so stark ausgeprägt, einfach qua System in kapitalmarktorientierten Unternehmen. Ne?
Das heißt, etwas drastischer gesprochen, wir müssen alle den Schmerz wirklich am eigenen Leib spüren, dass sich was tut?
Für eine bestimmte Zielgruppe gehört es dazu. Genau, brauchst diesen Schmerz. Du musst irgendwann merken, hey hoppla, wenn ich mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte und ich merke einfach, ja, ich bin nicht gut mit meinem Körper umgegangen, dann ist das so eine Alarmglocke, die ziemlich laut klingelt und die hoffentlich über den Schmerz zu einer Veränderung führt. Ich hoffe, das brauchen wir nicht, aber wir sind mittendrin. Also viele werden es, also wir spüren es ja. Das ist ja auch in den letzten Jahren ja entstanden. Wir spüren auf einmal, wie fühlt sich Klimawandel denn an, ja, wenn wir auf Katastrophen schauen, wenn wir auf Hitze schauen, wenn wir auf Wasser und die ganzen Auswirkungen aufs Klima schauen, dann kann man natürlich sagen, na ja, früher hatten wir auch mal längere Zeit trocken im Sommer, ja, oder früher gab es auch schon mal heftige Regenfälle. Das war früher alles Einzelfänomene, gab es immer wieder, ja, aber die Häufigkeit dessen ist spürbar. Wir sind noch nicht dort angekommen wie in anderen Ländern, ja, wo es wirklich existenziell wird. Da werden wir auch noch hinkommen. Oder wir sehen ja, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir mit anderen Menschen und anderen in anderen Kontinenten und so weiter sprechen, dass sich das wirklich anfühlt, es fühlt sich anders an, ja. Und das, glaube ich, wird ein weiterer Aspekt dessen sein, was uns treibt. Hoffentlich nicht nur der einzige, sondern es wird hoffentlich genügend Menschen mit einer intrinsischen Motivation geben. Wir haben natürlich auch Lenkungswirkung systemischer Natur. Also wenn wir jetzt auf Kapitalmarktorientierte schauen, heißt das ja nichts, dass die nichts tun, ja. Nur die Motivationsquelle ist eine andere. Da ist es zum Beispiel die Regulatorik. Also kapitalmarktorientierte Unternehmen funktionieren über die Kapitalmärkte. Also ist die Lenkungswirkung der Finanzhebel natürlich ein großer Hebel. So, und immer dann, wenn die Finanzmärkte ihre Ansprüche und ihre Items ändern, ja, dann werden sich auch die Entscheidungen in kapitalmarktorientierten Unternehmen ändern. So, und genau diese Quellen, die sind unterschiedlicher Natur. Und wir müssen an allen Hebeln ansetzen, um zielgruppengerecht Transformationen einfach gut mit begleiten zu können.
Das heißt, die Baseline ist, Nachhaltigkeit funktioniert, wenn man damit Geld verdienen kann?
Jetzt sind wir ja im Wirtschaftskontext, ja. Und im Wirtschaftskontext, das Prinzip des Wirtschaften ist, dass am Ende mehr dabei rauskommt, wie ich investiert habe. Das ist das einfache Prinzip des Wirtschaftens. Und es kann nur die einzige mögliche Zukunft sein, nachhaltig und hoffentlich irgendwann regenerativ ist, weil ansonsten wird es nicht nachhaltige Unternehmen in Zukunft nicht mehr geben. Sie werden nicht mehr existieren, qua Regulatorik, durch die Konsumenten oder letztendlich, weil wir unseren Planeten zugrunde gerichtet haben. Die Frage ist nur, wann breche ich auf, dieses Zukunftspotenzial zu erkennen? Nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein und über Teil der Lösung mein Geschäftsmodell zu redesignen, neu aufzustellen und die Möglichkeiten der Positionierung. Und jetzt sind wir auf der Handabdruckseite, ja? Also wenn wir in das Feld gehen und wenn wir jetzt all diejenigen, die einen innovatorischen Geist haben, die die Neugier haben, ja, die Dinge entwickeln wollen, die gestalten wollen, die Forscher und Entwickler sind, ja, das ist eine so geile Aufgabe, genau dort reinzugehen und sagen, wie gestalten wir eine regenerative Wirtschaft und wie kann unser Unternehmen mit unseren Services und Produkten denn Teil davon sein und nicht Nachläufer und Nachzügler, sondern Frontrunner und mit an der Spitze der kreativen Bewegung sein.
Und dann bekommen wir hoffentlich eine Reihe enkelfähiger Organisationen. Ich hatte es in der Intro kurz schon erwähnt. Mhm. Ein super spannender Begriff, er ist total gut greifbar. Also da steckt für mich diese Familienunternehmen-Perspektive sehr schön drin. Also natürlich können nicht nur Familienunternehmen enkelfähig sein, aber dort hat man doch diese sehr, sehr hohe Werteverbundenheit noch, auch dieses Interesse, ein Unternehmen dann auch über Generationen weiterzugeben und dementsprechend natürlich auch eine höhere Motivation, im Zweifel vielleicht einen ein oder anderen unkonventionelleren Weg mal zu gehen. Aber das kapitalmarktorientierte Beispiel natürlich ganz genauso. Ich meine, das wollte vorhin gar nicht wertend sein mit dem Geld verdienen. Also das ist vollkommen in Ordnung und richtig so. Ja. Ne? Und ich finde es spannend, dass du beide Aspekte reinbringst. Am Ende muss man Geld damit verdienen. Und es ist klar, das wer perspektivisch langfristig sich nicht ändern kann oder will, wird kein Geld mehr verdienen. Ja. Welche Rolle spielen denn Technologien bei dieser Transformation?
Also Fluch und Segen zugleich, weil wir natürlich durch eine höhere Digitalisierung, was wir schon immer gesehen haben, höhere Produktivitäten haben, vereinfachte Prozesse haben, aber sehr häufig durch Technologien die sogenannte Rebound-Effekte eintreten. Ja? Also nicht nur, wenn wir beispielsweise technologisch bessere Verbrennermotor bauen können. Ja? Leider werden die Dinger halt auch noch immer größer und schwerer und sind im Gesamtschaden viel, viel größer, als sie vorher waren mit einer schlechteren Technologie. Also das ist ja oft die Krux, weil wir glauben, wir sind technologisch auf einer besseren Seite, aber der Schaden in Gesamtsumme erhöht sich dadurch. Also Rebound-Effekte, da muss man sehr genau drauf gucken. Auf der einen Seite auch, wir haben Erleichterungen, wenn wir uns die KI anschauen, ja, was für eine kreative Freude ist es, damit zu arbeiten und das Ganze zu erkunden und zu lernen, ja, was wir ja gerade momentan tun. Wenn wir auf den Fußabdruck schauen, ist es der Horror. Es ist der absolute Horror. Jeden Prompt, den wir eingeben, ja, jedes Bild, das irgendwo generiert wird, erzeugt einen CO2-Ausstoß, der mit wenig anderen Dingen vergleichbar ist. Also das ist die eine Seite, die wir im Blick haben müssen. Auf der anderen Seite ermöglicht uns Technologie natürlich und die Digitalisierung enorm viel. Was wir in der Nachhaltigkeit ja brauchen, sind Daten. Daten, die wir momentan oder die wenigsten momentan digital zur Verfügung haben. Also wenn wir jetzt tief ins Reporting eintauchen, geht es ja darum, dass wir Daten verfügbar machen, die auswertbar machen, die eine Struktur bringen, die bestimmten Items zuordnen und am Ende ja reportingfähig machen, so wie wir es mit Finanzdaten ja genauso machen, ja, was wir ja seit Jahrhunderten schon tun. Und jetzt machen wir es eben mit den nicht finanziellen Kennziffern. Das stresst sehr viele Menschen. Klar, weil du jetzt hergehst und sagst, sag mal, wo sind eigentlich die ganzen Dieselrechnungen von unserer Flotte? Ja? Oder wo haben wir denn den oder die Belege? Also du schaust ja sehr stark deine ganzen Einkaufslisten durch, ja, je nachdem, wie weit und wie tief du in Wertschöpfung in deine Lieferketten hineinkommst. Und das ist ein Stressfaktor, wo wir sagen, wahrscheinlich, wenn wir da in zwei, drei, vier Jahren drüber sprechen, wenn wir sagen, 2024 war das noch ein Thema, aber mittlerweile haben wir gute Technologie, wir haben verstanden, wie es funktioniert, wir wissen, wo wir unsere Daten eingeben, wo wir sie herholen. So, wenn wir dann schauen, welche Daten haben wir zum Beispiel auf unseren Produkten, also wenn wir auf den digitalen Produktpass beispielsweise gucken, ja, wenn wir auf wirklich die Kreislaufwirtschaft schauen, werden wir eine gute Datenlage brauchen über, wo kommen die Rohstoffe her, was ist dort drin, welche Reinheit, welcher Grad der Materialität entsprechend haben wir und. Also Technologie wird uns hoffentlich in vielen Dingen helfen, nachhaltige Entwicklungen, Notwendigkeiten, die wir im Unternehmen brauchen, besser, schneller und transparenter zu schaffen. Ja.
Du arbeitest gerade auch an deinem nächsten Buch. Mit dem Titel Rethinking Sustainability. Hast du mir im Vorfeld natürlich verraten.
Ja. Ich habe gerade überlegt, woher weiß er das denn? Weil so viel habe ich da noch nie erzählt.
Du beschäftigst dich darin mit der Frage, ob es eben Muster gibt, so eine nachhaltige Transformation erfolgreich zu machen. Mhm. Wo stehst du bezüglich dieser Frage? Gibt es die Muster?
Also, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Was wir ja tun mit dem Impact Business Design ist, wir haben eine Methode dazu entwickelt, wir haben ein Vorgehensmodell entwickelt, wir haben eine Online-Analyse entwickelt, wir haben eine digitale Toolbox gebaut dazu. Das heißt, wir stellen unser Wissen wirklich frei zur Verfügung. Unternehmen, Berater können das nutzen. Immer dann, wenn jemand sagt, boah, das ist aber ein ganz schönes Brett, was ihr da hinstellt, ja, bieten wir auch eine Ausbildung dazu an. Also wir bilden zum Impact Designer aus, was also wirklich super immer mehr Menschen nutzen, zu sagen, ich gehe da in eine 2- bis 3-tägige Masterclass und ich lerne, wie ich das ganze Wissen umsetze. Da kommen wir her. Was wir jetzt gerne machen wollen und wo wir mittendrin sind, ist, die Geschichten zu zeigen von den Unternehmen, die aus unserer Perspektive schon 1, 2, 3 Schritte vielleicht den Weg gegangen sind. Also wir schauen konkret jetzt in dem Buch, und das heißt Rethinking Sustainability, im Untertitel die Kopföffner der regenerativen Wirtschaft, auf die Unternehmen, wir haben uns jetzt 13 ausgewählt, auf 13 Unternehmen, wir sprechen mit 13 CEOs, die Transformation begonnen haben oder mittendrin sind, immer unterschiedlich, wie lange sie schon drin sind. Aber wir schauen auf Unternehmen, wir schauen auf keine Startups, wir schauen auf keine Impact-Startups, sondern wir schauen auf Unternehmen, die es Jahrzehnte oder teilweise Jahrhunderte, über 270 Jahre schon gibt, die ja schon mehrere Transformationen hinter sich haben, ja, aber natürlich jetzt in der nachhaltigen oder in der regenerativen Transformation sind. Und wenn wir damit durch sind, dann würden wir sehr gerne auf die Ergebnisse schauen und sagen, erkennen wir denn Muster? Oder sind es einfach 13 individuelle tolle Beispiele, ja? Oder lässt sich etwas erkennen, wo wir sagen, egal welche Branche, also wir haben die Chemiebranche drin, wir haben die Foodbranche drin, wir haben die Baubranche drin, wir haben die Natur, Kosmetik und Pharmazie mit drin. Also ganz unterschiedliche Branchen, Größenordnungen auch, ja, von kleinen Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden hoch bis 25.000, ja. Also es ist eine ganz große Bandbreite. Wiederum, und das hast du am Anfang immer gesagt, die Mechanismen der Transformation sind egal, ob du 100 Mitarbeitende oder 100.000 hast. Die Dimensionen, die Kontexte ändern sich, ja, aber die Mechanismen bleiben genau die gleichen. Und deswegen glauben wir, dass wir Muster erkennen können. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Und das soll der Mehrwert neben tollen Geschichten, ja, von Unternehmern und Unternehmerinnen der Mehrwert sein. Welche Muster lassen sich daraus lesen?
Das klingt sehr spannend. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, wir auch. Du. Wir stecken mittendrin. Wir schließen jetzt nächste Woche das letzte Interview ab und dann geht's viel ums Schreiben. Und genau, dann schauen wir mal weiter. Im Oktober mit Veröffentlichung rund um die Frankfurter Buchmesse, also so Anfang, Mitte Oktober, werden wir soweit sein. Also wird's dann verfügbar sein. Ja.
Okay, dann hoffe ich auf spannende Beispiele. War vielleicht zum Abschluss, hast du noch 2, 3 kleine Tipps, Dinge für UnternehmerInnen, die morgen direkt in die Umsetzung gebracht werden können, um das eigene Unternehmen ein kleines bisschen mehr enkelfähig zu machen?
Es steht und fällt mit der Bewusstseinsebene der Menschen. Egal, wer methodische Werkzeuge macht, ob du, ob ich, ob wir, das spielt gar keine Rolle, sondern die müssen natürlich gut sein grundsätzlich, die müssen sauber sein, systemisch sein, ja, das muss alles passen, aber es steht und fällt mit dem Bewusstsein und das merke ich in vielen Gesprächen. Was ich mir wünschen würde, dass wir Unternehmer und Unternehmerinnen haben, die sagen, wir stellen uns jetzt mal auf den Prüfstand. Wo stehen wir? Wo stehen wir heute? Wo kommen wir her? Das ist ganz wichtig, ja. Welche Historie haben wir? Wo stehen wir heute? Und wo wollen wir hin? Und wir arbeiten immer mit dieser Today-Tomorrow-Perspektive. Und wenn das klar ist, wo wollen wir hin und ich weiß sehr genau, wo stehe ich heute, dann entsteht in der Regel eine Lücke. Wir nennen diese Lücke Spannung. Und über diese Spannungen dann Maßnahmen für die Weiterentwicklung zu treffen und sich auf diesen Prozess einzulassen und wegzukommen von dem schnell, ach, da war doch was mit KI, ach, wir müssen doch jetzt mal reporten. Das ist inhaltlich alles in einzelnen Silos richtig, ja. Aber einen holistischen Blick zu haben und zu verstehen, wie hängen all diese Dinge miteinander zusammen. Weil wir sagen immer, vor jeder Entscheidung sollte Erkenntnis liegen. Und Erkenntnis kriege ich nicht, wenn ich nur auf die schnellen Reaktionen, auf das, was gerade laut ist in den Medien höre, sondern wenn ich den Erkenntnisraum auch wirklich mal bearbeite, dort eintauche und aus diesem Erkenntnisraum so viel Substanz habe, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das hat etwas damit zu tun, sich Zeit zu nehmen für so einen Prozess, einzutauchen, die Bereitschaft zu haben. Und ich glaube, das wird die allerwichtigste Empfehlung. Schafft diese Erkenntnisräume und trefft dann die Entscheidungen. Das ist völlig ergebnisoffen, welche Entscheidungen dann getroffen werden. Aber schafft diese Erkenntnisräume, um bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
Wunderbar. Stichwort Zeit nehmen. Wir haben uns jetzt ausgiebig Zeit genommen für dieses Gespräch. Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst heute. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast und dir die Zeit genommen hast.
Ich sag danke. War toll. Und ich habe es jetzt nicht nur einfach so gesagt. Deine Fragen haben oft was wirklich Großes in mir, also an Antwortspektrum geöffnet. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel mehr Zeit verwenden können. Aber ich hoffe, einen kleinen Impuls und Einblick in unsere Arbeit gegeben zu haben und freue mich. Toll. Danke an euch auch, dass ihr es ermöglicht, ja, solche tollen Podcasts zu machen, viele tolle Menschen jetzt hier ja sichtbar oder hörbar zu machen. Denn ja, ich glaube, mit jedem Podcast, den ihr macht, lernen wieder andere davon. Und das ist genau das, was wir tun müssen. Ja? Systemwissen lernen. Wie machen es eigentlich die anderen? Ja?
Das hoffe ich auch. Danke. Das war's von der heutigen Twinsight Podcast Folge. Mein Name ist Ingo und bei mir zu Gast war Stefan Grabmeier von Synergie Zukunft. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao.